война, война без рукопашных. И был песок, скрипевший на зубах, и пот съедавший у солдат вчерашних воротнички по выцветших рубах. Солдат-фантомы в пепел превращают.
Alexander Smirnov, ein populärer Sänger aus der Gegend von St. Petersburg. Seine Platte habe ich in einem ganz gewöhnlichen Musikgeschäft dieser Stadt gefunden. Alexander Smirnov diente selber als Soldat in Afghanistan und schrieb schon 1984 Lieder darüber. Zu jener Zeit war dieser Krieg ein Tabu. Öffentlich darüber zu reden war verboten. Die russische Bevölkerung erfuhr vom Krieg nur sehr bruchstückhaft, unter anderem durch Lieder wie dieses hier mit dem schwierigen Titel «Könige der Camouflage». Ein zorniges Lied des russischen Sängers Smirnov.
Грозила всем мгновенная пропажа, и в клетку драгоценный белый свет ждала баланда, а в углу параша, нарушивших молчание обет.
Fast 10 Jahre lang hatte die Sowjetunion Truppen in Afghanistan stationiert. Man rechnet damit, dass über die Jahre verteilt insgesamt über 1 Million Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion dort waren. Männer und Frauen in verschiedenen Berufen, als Soldaten und Zivilisten, im Kampf gegen die Mudschahedin, die afghanischen Freiheitskämpfer, oder als sogenannte Berater der Regierung in zahlreichen Ministerien und Institutionen. Viele von ihnen sind nicht mehr zurückgekehrt. Tausende kamen als Krüppel heim. Nicht vergessen darf man auch die Opfer unter der afghanischen Bevölkerung. Das Land ist heute, nach dem Abzug der sowjetischen Truppen, einmal mehr am Rande des Abgrunds. Der Krieg ist noch lange nicht ausgestanden. Thema dieser Sendung sind aber die Wunden, die der Krieg in der ehemaligen Sowjetunion zurückgelassen hat. Denn auch davon wurde bis vor kurzem nicht gesprochen. Perestroika und Umsturz haben hier vieles offengelegt. Wie denkt man in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, über diesen Krieg? Ich hatte letzten Sommer Gelegenheit, dieser Frage in St. Petersburg nachzugehen, wo ich mit Afghanistan-Veteranen und ihren Organisationen, aber auch einfach mit Bewohnern dieser Stadt über Afghanistan reden konnte. So auch eine Gruppe von jungen Frauen, Anna Sokolova, Janeta Blinova und Ljuba Barkar. Sie alle haben keine besondere Beziehung zu diesem Krieg, sind politisch nicht aktiv, haben einfach die letzten Jahre mit offenen Augen und offenem Herzen miterlebt. Etwas haben sie allerdings gemeinsam. Alle drei haben Deutsch als Fremdsprache gelernt und machen uns deshalb das Zuhören und Verstehen etwas einfacher. Wir beginnen mit Anna Sokolova.
Vor einigen Jahren, das war ein Thema, das für alle ein großes Interesse hatte. Man schrieb sehr viel davon, man waren sehr viele Sendungen im Radio, im Fernsehen davon. Man zeigte diese jungen Menschen, die von Afghanistan gekommen waren, und man schrieb sehr viel in Zeitungen davon. Aber es waren 2-3 Jahre vergangen und jetzt sind sehr viele neue Ereignisse gekommen und man vergisst nicht diese Menschen von Afghanistan, aber man spricht nicht so viel von ihnen. Man hat sehr viel Mitleid mit diesen jungen Menschen, besonders wenn sie Invaliden sind. So. Und ich habe sehr viel Mitleid mit den Müttern, die zum Beispiel keine Ehemänner haben und die haben ihre Söhne verloren in diesem Krieg.
Wir haben andere Probleme heute, sagt Anna Sokolova, und auch ihre Kollegin Janeta Blinova denkt so.
Heute haben wir viele andere Probleme und heute verlieren wir noch unsere Brüder, Söhne, Väter. Zum Beispiel in den Kaukasus, in Moldauen und in anderen Punkten.
Tatsächlich sind in fast allen Konflikten auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion Truppen der Roten Armee involviert. Zurück nun aber zum Afghanistan-Krieg. Anna Sokolova und Ljuba Barkar erinnern sich an die Zeit Mitte der 80er Jahre, als plötzlich mehr und mehr von diesem Krieg, der schon seit Jahren andauerte, bekannt wurde.
Ja, man hat zwar von dem begrenzten sowjetischen Kontingenten gesprochen und es war keine Rede von einem Krieg. Und ich wusste überhaupt nichts davon. Und ich meine, die anderen auch. Und es war für uns eine Neuigkeit. Also wenn der Krieg schon zu Ende war und die sowjetischen Truppen von Afghanistan nach Russland wieder zurückkehren.
Von meinen guten Bekannten habe ich gehört, das war sehr schwierige Kämpfe in Afghanistan zwischen unseren Truppen und zwischen den Afghanistanern selbst, ja, diesen Banditen, kann man so sagen. Ja, man sagt, bei uns war solche Meinung sehr populär, dass die sowjetischen Truppen die Revolution in Afghanistan verteidigen. So habe ich gehört.
Haben Sie das geglaubt?
Ja, ich war damals eine Schülerin und ich habe geglaubt. Ich wusste nichts über diesen Krieg. Keine Wahrheit. Unsere Massenmedien, meine ich, waren nicht wahrhaftig, ja.
Die Bevölkerung hatte mangels anderer Informationen gar keine andere Möglichkeit, als zur Kenntnis zu nehmen, was ihnen gesagt wurde. Man erfuhr vom Krieg durch die heimkehrenden Soldaten oder eben durch jene, die nicht heimkehrten, auch wenn ihren Angehörigen immer wieder gesagt wurde, ihre Männer seien durch Unfälle oder Selbstmorde ums Leben gekommen. Dann spielte, wie bereits gesagt, auch Gorbatschows Perestroika eine zentrale Rolle. Freiere Diskussionen und freiere Informationen wurden in den 80er Jahren zunehmend möglich. Zu hören, dass die eigene Armee seit Jahren einen blutigen Krieg führt, war dann trotzdem für manche eine böse Überraschung.
Natürlich war es eine große Überraschung, nicht für mich, sondern für meine Eltern. Für mich war es leichter umzubauen, ja, als für die älteren Leute. Und für sie war es eine Tragödie, dass sie ihr ganzes Leben an etwas geglaubt hatten. Und für jüngere Leute ist es leichter. Und leichter umzubauen, ja?
Недаром королями камуфляжа нас нарекают с бериевских лет. Грозило всем.
Hier jetzt wieder einige Zeilen des Petersburger Sängers Alexander Smirnov. Er singt von einem Krieg, in dem man den Feind nicht sah. Er singt vom Sand, der zwischen den Zähnen knirschte, und von den Gefühlen der Soldaten, die dort kämpften, ohne zu wissen, warum. Sie wussten nur, dass sie zu Hause Helden des sowjetischen Staates genannt wurden.
За уши тащут из валютных кабаков И кутят с крестными отцами военкомов Войну толкая беспородных простаков.
Wenden wir uns jetzt den Afghanistan-Veteranen selber zu. Der größte Teil von ihnen sind junge Männer wie dieser hier.
Шабадо Сергей Евгеньевич. Значит, в настоящее время председатель Координационного совета Санкт-Петербургской ассоциации ветеранов войны в Афганистане.
Ich heiße Sergei Schabo, bin 37 Jahre alt und heute Vorsitzender der St. Petersburger Vereinigung der Afghanistan-Veteranen. In den Jahren 1985 und 86 diente ich als Offizier der Roten Armee in Afghanistan. Ich war vor allem in der Provinz Ninghar stationiert. Bei einem Gefecht wurde ich am Bein verletzt und bin seitdem Invalide.
Ich treffe Sergei Igenevich Schabo an einem schönen Julinachmittag im Büro seiner Vereinigung im historischen Kern von St. Petersburg, ganz nahe dem Flusse der Neva. Es ist spartanisch eingerichtet in diesem Büro im Kellergeschoss seines Hauses. An Afghanistan erinnert eine topografische Karte an der Mauer und ein Plakat, das in russischer Sprache für einen Film über Afghanistan wirbt. Dort sieht man einen Soldaten in Rambo-Pose vor der Silhouette einer orientalischen Stadt, wahrscheinlich Kabul. Fast pausenlos klingelt das Telefon. Sergei erzählt mir von seiner Vereinigung.
Wir helfen den Afghanistan-Veteranen bei ihren Problemen. Einerseits gegenüber den Behörden, wenn es um Wohnungen, Pflege oder Unterstützung für Kriegsinvalide Afghanistan-Heimkehrer geht. Dann versuchen wir auch, die Öffentlichkeit auf unsere Probleme aufmerksam zu machen. Wir haben auch eine kleine kommerzielle Struktur, treiben etwas Handel. Mit dem Geld, das wir dabei verdienen, helfen wir wiederum Veteranen, die Probleme haben. Wir unterstützen Familien und helfen den Invaliden auch Arbeit und Wohnung zu finden. Ein spezielles Problem ist der Schutz dieser Menschen, wenn sie kriminell werden, was leider häufig passiert. Dann organisieren wir die Verteidigung vor Gericht.
Der letzte Punkt interessiert mich besonders. Die Verteidigung von straffällig gewordenen Afghanistan-Veteranen. Gewalttätigkeit steht da im Vordergrund. Oft löse eine Bagatelle, ein kleiner Streitfall, eine Überreaktion aus. Verletzte und Tote als Folgen sind nicht selten. Sie hätten das Gefühl für Verhältnismäßigkeit verloren, sagt uns Sergei. Auch diese Veteranen, meint er, brauchten Verständnis. Es sei schon vorgekommen, dass Gerichte nach einer Intervention seiner Vereinigung Urteile abgeschwächt hätten. So viel zu den Veteranen heute und damals. Sergei ist zurückhaltend, erzählt mir nur gerade die Geschichte seiner Verwundung. Sergeis Vereinigung der Afghanistan-Veteranen St. Petersburg ist nur eine von zahlreichen Gruppierungen. Einfach ist es allerdings nicht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Häufig nimmt einfach niemand das Telefon ab. Ebenso schwierig ist es, Kontakte zu einzelnen Afghanistan-Veteranen außerhalb einer solchen Vereinigung zu kriegen. Treffen werden vermittelt und abgemacht, Interviewpartner erscheinen nicht. Dies jedenfalls meine Erfahrung dieses Sommers. Schließlich meldete sich ein junger Mann von sich aus, der von meinem Interesse gehört hat. Michail Tarasow, ebenfalls Afghanistan-Veteran. 6 Monate war er in Kabul als Offizier in einer Baubrigade und damit nicht direkt an den Kämpfen beteiligt. Ich frage ihn, wie er über den Krieg heute denkt. Meine Frage löst nur Kopfschütteln aus.
I'm looking like a silly person here. Why are you asking me about it? It seems to you that I must I may feel such a duty or such a okay war in Afghanistan.
Von Pflicht hätte er nicht viel gespürt. Warum er überhaupt dort war, er weiß es nicht. Wir waren blind von der Propaganda und von der falschen Information, sagt er.
We were really blind from propaganda and from information we had.
Michail Tarasow soll mir mehr von diesem Krieg erzählen. Ich bitte ihn darum. Wiederum stoße ich auf Abwehr. Er schäme sich, davon zu erzählen.
So I feel ashamed to give any examples.
In der Geschichte, die mir Michail Tarasow schließlich erzählt, erfahre ich den Grund seiner Scham.
So it was possible for our officer to kill the boy who tried to steal something.
Es gab in Afghanistan viele Situationen, wo uns zum Beispiel kleine Buben 8 oder 10 Jahre versuchten, Dinge zu stehlen. Nicht einmal Munition, sondern zum Beispiel Baumaterial. Wenn ein afghanischer Junge dabei erwischt wurde, so musste er dafür sterben. Er wurde von einem russischen Offizier oder Soldaten einfach auf der Stelle erschossen. Dasselbe geschah, wenn Kinder Steine gegen unsere Lastwagen warfen. Reicht das? Ist das nicht genug, um zu zeigen, wie schlecht wir uns in diesem Krieg verhalten haben?
What else? Is it not enough?
You don't like to tell these
things. To describe this situation.
Ich will dann wissen, wie die Leute damals, Mitte der 80er Jahre, bei seiner Rückkehr von Afghanistan auf Veteranen wie ihn reagierten. Und ich erhalte eine eigentümlich zweiteilige Antwort.
Very positive. Their reactions were very positive.
Viele Leute reagierten eigentlich sehr positiv. Viele von ihnen wollten mehr über Afghanistan und den Krieg dort hören. Aber es war auf der anderen Seite für mich immer sehr schwierig, darüber zu reden. Ich musste immer sagen, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann nur mit Afghanistan-Veteranen und mit Ausländern darüber reden. Ich habe einen Freund in Schweden, der für ein Hilfswerk arbeitet und auch in Afghanistan war. Mit ihm kann ich reden. Ich habe das Gefühl, dass er mich versteht. Nur Leute, die auch dort waren, können uns verstehen.
So I can say that I must I can describe my Afghanistan experience and the feeling about this war only with Afghan veterans and foreigners.
Michael Tarasow hat einen eigenen Weg gefunden, mit seinen Erfahrungen zu leben. Er gibt eine Zeitung heraus. Sie heißt Schwarze Tulpe. Das war auch der Name der Transportflugzeuge, welche die toten Soldaten aus der afghanischen Hauptstadt Kabul nach Taschkent und anderswo in die damalige Sowjetunion flogen.
First of all, it was dedicated to veterans.
Am Anfang richteten wir uns mit dieser Zeitung der Schwarzen Tulpe nur an Veteranen. Da merkten wir, dass sie sich gar nicht dafür interessierten. Wir suchten dann nach einer neuen Richtung. Heute richten wir uns mit unserer Zeitung an ein viel breiteres Publikum. Das Thema ist immer noch der Krieg in Afghanistan. Wir versuchen einfach, so viel Material wie möglich zu publizieren. Berichte, Briefe, Fotos, auch amtliche Dokumente, wenn wir daran herankommen. Afghanistan, seine Geschichte, seine Kultur und seine Völker interessiert mich immer mehr. Ich möchte auch mehr darüber in der Zeitung schreiben.
To Afghanistan. So another purpose now for me is to write articles dedicated to the history of Afghanistan.
Hatte seine Zeitung vor einem Jahr noch eine Auflage von 20.000 Exemplaren, so ist er heute bei 2.000 angelangt. Papierknappheit sei der Grund, aber wohl nicht der einzige. Mangel an Interesse ist der zweite.
It's the common thing for any Soviet people now, because they are tired.
Die Leute fühlen gar nichts. Wie kann ich mir sagen, wenn sie nichts fühlten? Man versucht, diesen Krieg zu vergessen. Sie fragen zu Recht, warum. Ich kann Ihnen die Antwort geben. So viele der Verantwortlichen von damals sind heute an der Macht. Es ist gefährlich, wenn wir zu viel über sie herausfinden. Besser ist es, die Wahrheit zu vergessen. Dieser Krieg war ein politisches Verbrechen. Sogar Gorbatschow, der ja den Rückzug befahl, trifft Schuld.
That's why they don't want to read anything. No, not specially for our, not specially our newspaper, but any newspaper.
Michael Tarasow wollte auch in einem der zahlreichen Militärmuseen seiner Heimatstadt St. Petersburg einen Raum zum Thema Afghanistan-Krieg einrichten. Sein Vorschlag hatte keine Chance.
Так карьеризм, достигший апогея, на пьедестал возводит плотников себя надеждой.
Alexander Smirnov singt nun von den Strafen, die einem Soldaten einst drohten, wenn er die Wahrheit über diesen Krieg erzählte. Es seien immer nur die Dummen, jene ohne Beziehungen zur Bürokratie, die in den Krieg mussten. Die anderen sitzen in den Bars herum und schmeißen mit Geld herum. Es ist Zeit, so schließt das Lied des Sängers, dass sich die dummen Soldaten gegen die Bürokraten erheben.
кто бывал в одной из этих стран. А что жалеть, пора в кулак сжиматься. Война не кончена для нас, но пасаран.
Ich möchte im dritten Teil dieser Sendung auf einige Bücher zu sprechen kommen, die sich aus sowjetischer Sicht mit dem Krieg in Afghanistan beschäftigen. Eine ganze Reihe davon ist in den letzten zwei Jahren auf Deutsch übersetzt worden und deshalb auch hierzulande für ein größeres Publikum greifbar. Die Bücher, die ich gesehen habe, lassen sich grob in zwei Kategorien aufteilen, in journalistische und in literarische Texte. Die Verurteilung und die Abscheu über diesen Krieg ist allen diesen Texten gemeinsam. Hören wir zunächst einen Ausschnitt aus Artyom Borowiks Buch Land der blutenden Sonne mit der Roten Armee in Afghanistan.
Wenn jemand sich über längere Zeit in Afghanistan aufhielt oder regelmäßig dorthin fuhr, durchlief er zumeist vier Stadien des Verständnisses für das, was dort passierte. Das erste Stadium. Es dauerte gewöhnlich bis zu einem Vierteljahr, je nach Scharfblick und Dogmatismus des Neuankömmlings. Der Krieg läuft normal. Man braucht die Truppen nur noch, um 20.000 bis 30.000 Mann zu verstärken und alles geht in Ordnung. Das zweite Stadium, 5 Monate. Da wir uns schon mal auf diese unsichere Geschichte eingelassen haben, sollten wir sie auch möglichst rasch zu Ende führen. Mit 30.000 Mann Verstärkung ist es da nicht getan. Um die Grenzen dicht zu machen, braucht man mindestens noch eine Armee. Das dritte Stadium? Noch ein halbes Jahr? Nee, meine Lieben, das Ganze hier haut nicht hin. Da haben wir uns ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das vierte Stadium? Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen, Kumpels. Je schneller, desto besser.
Der Autor spielt auf den fatalen Irrtum an, den die Sowjets 1979 begingen, als sie glaubten, die Intervention in Afghanistan sei eine Episode, die in kurzer Zeit abgeschlossen sein würde. Das Buch von Borowik ist eine journalistische Arbeit. Es geht primär darum zu beschreiben, was in jenem fernen Land passiert ist. Dazu gehört zum Beispiel die Ermordung von Zivilisten, wie in dem nun folgenden Vorfall, in dem eine Gruppe von Soldaten eine vorbeifahrende zivile Volga-Limousine kontrolliert.
Der Leutnant befahl, stoppt den da, Kontrolle. Die Soldaten gaben ein Zeichen. Der Fahrer musste es übersehen haben. Die Soldaten wiederholten das Zeichen. Keine Reaktion. Im Auto sitzen Afghanen, sagte einer der Soldaten. Ein Mann am Steuer und hinten sieht es nach 3 Frauen aus. Der Ungehorsam reizte den Leutnant. Gebt eine Warnsalve ab, befahl er. Soldat Rashidov hob seine MP und schoss über das Auto. Der Wagen fuhr noch immer weiter. Vielleicht hatte der Fahrer die Schüsse überhört. Vielleicht war der Kofferraum voll mit Waffen. In diesem Land war alles möglich. Aufs Auto, befahl plötzlich der Leutnant. Schnell! 2 MP-Salven trafen den Wolga. Er wurde langsamer, ruckelte und blieb stehen. Man hörte die aus den Reifen entweichende Luft pfeifen. Vorsicht, warnte Leutnant Agari-Chef. Sie könnten zurückschießen, Waffen entsichern, das Auto umstellen. Aus dem Wolga hörte man Stöhnen. Die Soldaten schlichen sich von hinten an und sprangen zu den Türen. Die Türen auf der rechten Seite gingen nicht auf. Sie waren von den Schüssen deformiert. Der Afghane am Steuer lag mit dem Gesicht auf dem Lenkrad und atmete schwer. Seine Brust und seine Oberschenkel waren blutüberströmt. Neben ihm saß eine junge Frau. Die Soldaten forderten sie auf, auszusteigen, doch sie regte sich nicht. Sie vergewisserten sich, die Frau war tot. Sie war von Kugeln durchlöchert. Selbst ihre Augen waren noch offen. Hinten im Wagen sah es auch nicht besser aus. Hier saß ebenfalls eine junge Frau. Sie hatte einen Brustschuss. Dem 10-jährigen Jungen hatten sie die Hand durchschossen. Eine alte Frau und 2 Kleinkinder, ein Junge und ein Mädchen, schienen unversehrt. Doch vor Entsetzen konnten sie keinen Ton von sich geben. Die Frau hielt beide Hände an die Brust und stöhnte laut. Ihre Wunde blutete. Der Junge schüttelte die zerfetzte Hand und schaute um sich. Die Soldaten konnten nicht glauben, dass sie das angerichtet hatten. Doch 2 von ihnen machten sich sogleich daran, die Insassen des Autos unter Drohungen gewaltsam herauszuzerren.
Der Vorfall wird später untersucht. Es kommt sogar zu einem militärgerichtlichen Prozess in Taschkent, über den auch in der sowjetischen Öffentlichkeit berichtet wird. Verurteilt werden indes die Falschen, jene, die den Schießbefehl gegeben haben, kommen ungeschoren davon. Zinkjungen heißt ein weiterer Text über den Krieg in Afghanistan. Und mit Zinkjungen sind jene Soldaten gemeint, die in Zinksärgen von Afghanistan in ihre Heimat zurückkamen. Geschrieben hat den Text eine Frau, Svetlana Alexejewitsch. Sie war selber nicht in Afghanistan. Stattdessen protokolliert sie Gespräche mit einer Vielzahl von Personen aus ihrem Land, die von diesem Krieg dort berührt wurden. Soldaten, Offiziere, eine Krankenschwester oder eine Ärztin, Ehefrauen, Mütter, Angehörige. Hier das Zeugnis einer Mutter.
Er war sehr klein. Klein von Geburt an wie ein Mädchen. Er wog bei der Geburt nur 2 Kilo. Ich hielt ihn im Arm. Du mein Sonnenschein. Er hatte vor nichts Angst, nur vor Spinnen. Einmal kam er vom Spielen. Wir hatten ihm einen neuen Mantel gekauft. Er war gerade 4 geworden. Ich hänge den Mantel an die Garderobe, da höre ich aus der Küche schlapp, 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 schlapp. Ich gucke in den Flur. Alles voller Frösche. Sie waren aus den Manteltaschen gehüpft. Er hatte sie gesammelt. »Mama, hab keine Angst, sie tun dir nichts«, sagte er und steckte sie zurück. »Du mein Sonnenschein.« Er mochte Kriegsspielzeug. Er wollte immer nur Gewehre, Panzer, Pistolen. Die hängt er sich um und spazierte damit im Haus rum. »Ich bin Soldat, ich bin Soldat.« »Du mein Sonnenschein, spiel doch lieber was Friedliches.« »Ich bin Soldat, ich bin Soldat.« Die Einschulung. Nirgends kriegten wir einen Anzug für ihn. Überall versank er drin. »Du mein Sonnenschein.« Er wurde eingezogen. Ich betete nicht darum, dass er nicht getötet wird, sondern dass man ihn nicht prügelt. Ich hatte Angst, dass sich Stärkere an ihm vergreifen. Er war doch so klein. Er erzählte, dass manche gezwungen werden, die Toilette mit der Zahnbürste zu scheuern oder fremde Unterhosen zu waschen. Davor hatte ich Angst. Er bat, »Schickt mir Fotos von allen, von Mama, Papa, von der Schwester. Ich muss weg.« Wohin, schrieb er nicht. 2 Monate später kam ein Brief aus Afghanistan. »Weine nicht, Mama. Unsere Panzerplatten sind zuverlässig.« »Du mein Sonnenschein. Unsere Panzerplatten sind zuverlässig.« Ich erwartete ihn schon zurück. Er hatte nur noch 1 Monat zu dienen. Ich kaufte Hemden, einen Schal, Schuhe. Jetzt liegt alles im Schrank. Wenn ich ihm die Sachen wenigstens für den Sarg hätte anziehen können. Ich hätte es auch selber getan, aber der Sarg durfte nicht aufgemacht werden. Ich hätte ihn so gerne noch mal gesehen und berührt. Ob sie eine passende Uniform für ihn gefunden haben? Was hat er an? Als erster kam ein Hauptmann aus dem Wehrkreiskommando. »Fassen Sie sich, Mutter.« »Wo ist mein Sohn?« »Hier, in Minsk. Er wird hergebracht.« Ich sackte zu Boden. »Du mein Sonnenschein.« Als ich wieder stand, warf ich mich auf den Hauptmann. »Warum lebst du? Und mein Sohn ist tot. Du bist kräftig und gesund, und er ist so klein. Du bist ein Mann, und er ist noch ein Junge. Warum lebst du?« Der Sarg wurde gebracht. Ich hämmerte mit dem Kopf dagegen. »Du mein Sonnenschein, du mein Sonnenschein.« Jetzt gehe ich immer an sein Grab, falle auf die Knie und umarme den Stein. »Du mein Sonnenschein.«
Was bleibt nach diesen Zeugnissen, die wir nun gehört haben? Ein widersprüchliches Bild. Hier eine Bevölkerung, die von so vielen anderen Sorgen und Nöten geplagt ist, die es auch längst aufgegeben hat, sich über Neuigkeiten, vornehmlich schlechte, zu wundern. Dann die Veteranen, viele von ihnen schwer integrierbar, andere invalid. Wer im Krieg war, muss selber mit seinen Erlebnissen fertig werden. Veteranenvereinigungen sorgen dafür, dass die Kontakte innerhalb der Gruppe der ehemaligen Afghanistan-Kämpfer nicht abbrechen. Schließlich einen Versuch, über den Krieg zu reden, so etwa beim Veteranen Michail Tarasow und seiner Zeitung. Dann die Bücher. Es wird viel publiziert, das stimmt. Bei der Mehrzahl der Publikationen in russischer Sprache, dies dürfte hier weniger bekannt sein, Bei der Mehrzahl der Publikationen handelt es sich indes um Propagandaschriften, die meistens in Verlagen der Armee gedruckt werden. Sie finden den Weg nach Westeuropa nicht. Die anderen Bücher aus der Feder von russischen Intellektuellen beschränken sich auf die Beschreibung des Krieges und seiner Auswirkungen auf das eigene Volk. Politische, historische, soziale, kurz wissenschaftliche Studien fehlen vollständig. Das Land Afghanistan, dies eine weitere Beobachtung, Afghanistan bleibt in den Köpfen der Menschen genau gleich weit entfernt, wie es immer war. Kann man daraus einen Vorwurf ableiten? Ich denke, das wäre billig. Zu groß sind die Probleme, zu schwer das Erbe, das es nun anzutreten gilt. Vielleicht wird es später möglich sein, auf diese unselige Erfahrung zurückzukommen. Dies jedenfalls hofft eine meiner Gesprächspartnerinnen. Hören wir noch einmal Ljuba Barkar.
Die Zeit, das Thema des Krieges in Afghanistan ist noch nicht gekommen. Ja, wir müssen noch nach einigen Jahren dieses Thema noch einmal besprechen und von anderer Seite betrachten. Ja, und objektiv schon einschätzen. Aber der Krieg in Afghanistan bleibt trotzdem in unserem Leben.
Und Ihr letzter Satz, der zugleich der Schlusssatz dieser Sendung sein soll, klingt fast wie eine Beschwörung.
Die Opfer müssen nicht umsonst sein.